Hallo zusammen, mein Name ist Lilly und ich begrüße euch zu unserem neuen Energy Podcast. Wir sind die Young Energy Professionals des Weltenergierat Deutschlands und wir arbeiten im Herzen der Energiewende. In diesem Podcast nehmen wir euch einmal mit auf unsere Reise und entdecken gemeinsam die intelligenten und innovativen Ideen zur Umsetzung einer nachhaltigen Energiezukunft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Young Energy Podcasts. Wir legen jetzt direkt wieder los mit unseren Energiethemen. Heute geht es um die Energiewende in der Industrie. Etwas mehr als ein Fünftel der CO2-Emissionen werden direkt in der Industrie emittiert. Damit ist dieser Sektor nach der Stromerzeugung der zweitgrößte Emittent in Deutschland. Andersrum gesagt hat er auch das zweitgrößte Potenzial, CO2 einzusparen. Dem Industriesektor gehören verschiedene Bereiche an, wie zum Beispiel die Grundstoffindustrien, Stahl, Chemie, Zement, Glas oder Papier. Ein Sektor, der mich besonders überrascht hat, ist Kalk. Deshalb habe ich heute mal Philipp Nüken zu uns eingeladen, der beim Bundesverband der Kalkindustrie tätig ist. Ich freue mich heute, Philipp Nüken bei uns zu haben. Philipp ist Leiter des Hauptstadtbüros vom Bundesverband der deutschen Kalkindustrie und wir waren sogar mal Kollegen. Und von ihm möchte ich heute wissen, wie die Kalkindustrie die Transformation stemmen wird und wie Kalk eigentlich klimaneutral hergestellt werden kann. Hallo Philipp.
Hallo Lilly. Ja, ich freue mich hier zu sein. Genau, wir waren ja vor kurzem sogar noch Kollegen. Und ich mache das jetzt seit fast 4 Monaten. Drei, vier Monaten, ist noch gar nicht so lange her. Bin ich jetzt in einem neuen Job und muss sagen, das, was ich in den 3 Monaten jetzt schon gelernt habe, ist echt Wahnsinn. Kalk, was ist das eigentlich? Erstmal ist es Stein. Ja? Du musst dir vorstellen, du hast einen Steinbruch und da wird Stein rausgeholt. Und am Ende, wenn sozusagen das Produkt fertig ist, dann macht man da ganz viele verschiedene Sachen mit. Das geht in ganz viele verschiedene Industrien. Ob das jetzt die Stahlindustrie ist, übrigens auch grüner Stahl braucht Kalk, die Chemieindustrie ist, für Farben, aber auch für so ganz alltägliche Sachen wie Zahnpasta. Es geht in Landwirtschaft, es geht auch in Klärwerke, also Städte nutzen Kalk auch zur Wasseraufbereitung. Und wie funktioniert das jetzt eigentlich mit der Kalkproduktion? Oder wo entstehen eigentlich die Emissionen? Ich glaube, das muss man vorher wissen, bevor man sagen kann, wie wird das eigentlich klimaneutral hergestellt? Und zwar sind es im Endeffekt 2 Aspekte, die dabei wichtig sind. Der erste sind natürlich die Emissionen, die beim Energieaufwand entstehen und einmal die aus dem Stein selber entstehen. Die Energieemissionen sind da relevant, wo der Stein gebrannt wird. Also er wird erst abgebaut, im Tagebau, das hatte ich gerade gesagt, und dann kommt er sozusagen zerkleinert in große Öfen, die sind zig Meter hoch. Da werden die eingefüllt und dann bei Temperaturen von 900 bis 1600 Grad plus minus gebrannt für eine recht lange Zeit. Da wird ganz viel Energie verwandt oder aufgewandt und während des Brennens löst sich eben das CO2 aus dem Kalkstein. Okay. Und nachher hast du Brandkalk.
Wofür benutzt man eigentlich Kalk?
Wofür benutzt man Kalk? Genau, also beispielsweise, wenn du das in der Stahlindustrie einsetzt, ist das im Endeffekt zum Reinigen so ein bisschen des Materials. Wenn du das in Kraftwerken einsetzt. Das sind vor allem fossile Kraftwerke aktuell, weil bevor, die Abgase oder sowas auch aus dem Kraftwerk rauskommen, dann wird das nochmal gereinigt, die Rauchgasentschwefelung. Kalk ist also sozusagen so ein, ganz, ganz, ganz einfach gesagt, wie so ein Bindemittel für unter anderem Schadstoffe. Auf der anderen Seite kann man Kalk aber auch eben in der Wasseraufbereitung, das hatte ich gerade gesagt, nutzen. Und da ist es so, dass es beispielsweise den pH-Wert auch ändern kann.
Deswegen haben wir immer Kalk in der Dusche, oder?
Ja, manchmal hat man Kalk auch da, wo man ihn nicht haben möchte. Das gebe ich zu.
Okay, also jetzt haben wir schon einiges über Kalk gelernt von dir. wie können wir uns deine Tätigkeit eigentlich vorstellen? Also was macht man in einem Verband und in einer Hauptstadtvertretung? Wie läuft dein Arbeitsalltag dort so ab?
Tja, die einfachste Antwort ist erstmal, kein Tag ist gleich. Mhm. Also jeder Tag ist irgendwo anders, weil wir als Interessenvertreter, in dem Fall, in meinem Fall für die Kalkindustrie, nicht nur unsere Arbeit machen, die wir uns aussuchen, sondern irgendwo auch immer auf das politische Geschehen angewiesen sind. Aber ganz konkret, was gehört zu Tätigkeiten? Telefonieren, schreiben, Ideen zu Papier bringen, auszuformulieren, zu diskutieren mit Kolleginnen und Kollegen, Dinge nachfragen, um die Fakten richtig zu haben. Weil nichts ist so schlimm, wie wenn man im Endeffekt ja Aussagen trifft, die man nicht beispielsweise mit Zahlen belegen kann oder diese Zahlen irgendwo falsch sind. Also die Rückversicherung zum Beispiel. Dann ja, geht man zu Veranstaltungen, wenn nicht gerade Corona ist. Also jetzt sitzt man eher bei Veranstaltungen bzw. vor Veranstaltungen vom Bildschirm, nämlich online. Aber ansonsten gehört auch der Besuch von Abend- oder Tagesveranstaltungen thematischer Art, einfach nur politisch, Netzwerkabende, das gehört auch dazu.
Und was ist so deine Hauptaufgabe bei deiner ganzen Tätigkeit?
Ich verantworte bei uns den Bereich Klima, Energie und Wirtschaft. Gerade das Thema oder die Themen Klima und Energie sind bei uns ganz, ganz zentral in der Kalkindustrie, weil das Produkt Kalk sehr CO2-intensiv ist. Allein 2/3 der CO2-Emissionen, die wir produzieren, kommen nämlich aus dem Stein selber. Viele Industrien haben nur Emissionen aus den Brennstoffen, die sie verwenden. Also das kann Kohle sein, das kann Gas sein, das kann aber auch Strom sein, den man für die Produktion verwendet. Und bei uns sind aber 2/3 der Emissionen aus dem Stein selber, nämlich dann, wenn ich ihn brenne und das CO2 gelöst wird, dann kommt das erstmal raus. Und 1/3 sind nur, in Anführungsstrichen, energetische Emissionen, also eben aus dem Verwenden von Brennstoff- und Energieträgern. Und das macht das so CO2-intensiv und deswegen ist das Thema Energie und Klima, Kosten auf der einen Seite, also Energiekosten, CO2-Kosten sind da ganz wichtig, aber eben auch die Frage, mit welchen Technologien oder mit welchen Ideen, mit welchen Infrastrukturen können wir als Kalkindustrie eigentlich perspektivisch bis 2045, das ist ja das Ziel der Bundesregierung und 2050 dann Gesamteuropas, klimaneutral werden.
Was hat dich denn am meisten an Kalk fasziniert? Oder was hat dich da auch besonders überrascht, jetzt die Kalkindustrie kennenzulernen?
Um ehrlich zu sein, ziemlich vieles. Also wo kannte ich denn eigentlich Kalk her? Kalk kannte ich aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend eigentlich nur von meinem Opa oder da auch schon aus Erzählungen, weil er ist nämlich Maurer und hat auch im Kalksandsteinwerk gearbeitet. So, und Kalksandsteinwerk, da ist mir der Begriff Kalk irgendwo bekannt gewesen. Und natürlich, du hast es gerade angesprochen, aus dem Wasserhahn. Ja, da kannte ich Kalk auch her. Aber nein, Spaß beiseite. Kalk ist viel, viel mehr und mich hat wirklich überrascht, in wie vielen Produkten und wie viel Anwendungen Kalk eigentlich zum Tragen kommt. Und das war mir vorher nicht so bewusst. Und das habe ich tatsächlich in den ersten 2 Monaten, in denen ich auch in den Werken vor allem viel unterwegs war, lernen durfte und mir gezeigt wurde, was dieser Rohstoff, dieser Stein eigentlich alles kann und wo der reinkommt. Das ist schon eine starke Sache. Sowas muss man sehen und sowas muss man mal erleben. Und da kann auch eine Grundstoffindustrie, die ganz am Anfang einer Produktionskette steht, super interessant sein.
Du hast ja jetzt schon ein bisschen den Kalkprozess beschrieben und wie Kalk auch Richtung Klimaneutralität steuern könnte. Wo hapert das denn dann noch? Welche Rahmenbedingungen braucht die Kalkindustrie? Und was erhoffst du dir jetzt von der neu aufgestellten Bundesregierung?
Ja, auch hier sind es wieder die 2 Aspekte. Erstens Energie und zweitens das CO2 aus dem Rohstoff. Also klimaneutral werden wir ja, wenn wir nicht mehr Emissionen in die Atmosphäre geben, als wir sozusagen aufnehmen. Also entweder produziert man gar keine Emissionen mehr, weil man beispielsweise, wie das in anderen Branchen ist, nur noch grün produzierten Strom nutzt. Oder man emittiert noch etwas. Jetzt gehe ich mal ein anderes Beispiel in die Landwirtschaft. Ich habe zum Beispiel Methanemissionen aus der Viehwirtschaft. Und dann muss ich halt das, was dort emittiert wird, muss ich irgendwo wieder einfangen. Durch, ob das jetzt Aufforstung ist oder andere Projekte. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Dadurch, dass wir die Emissionen aus dem Stein haben, die wir nicht wegbekommen chemisch, die gehören einfach dazu, müssen wir das irgendwo wieder einsacken. Und das heißt, der Schritt da bedeutet, wir müssen nicht die CO2-Emissionen daran hindern zu entstehen, das können wir nicht, wenn wir das Produkt wollen, sondern wir müssen die Emissionen daran hindern, in die Atmosphäre einzutreten. Und da ist, ich nenne es mal Carbon Management, ganz wichtig, nämlich, dass das CO2 aufgefangen wird und dann sicher irgendwo gelagert wird. Und das kann erstens in einem Produkt sein. Da sollte es dann aber möglichst dauerhaft sein, dass es eben nicht wieder in die Atmosphäre eintritt. Oder man speichert es dauerhaft. Und wenn ich daran erinnern darf, wir beide waren ja auch oder hatten die Ehre, im September mit nach Norwegen zu reisen. Und da haben wir uns einige Projekte angeschaut, die eben sich mit dem Thema Auffang, Transport und Speicherung von CO2 beschäftigen. Da gibt es einfach ganz viel Know-how schon, das man vielleicht so auch gar nicht kennt und eben ganz viel Potenzial, nämlich die Emissionen doch zu vermeiden, die wir heute so mit herkömmlichen Verfahren nicht vermeiden können. Der zweite Punkt ist dann eben der Energieteil. Und bei uns ist es nicht Strom, der relevant ist, weil elektrifizieren können wir nicht komplett. Wir brauchen irgendwo noch feste oder gasförmige Brennstoffe. Und da kann man entweder auf grünen Wasserstoff setzen oder man kann auf Biomasse setzen. Und wenn wir jetzt mal bei Biomasse bleiben, hat das wiederum den Vorteil, dass wir sagen, wenn es nachhaltige Biomasse ist, dann haben wir einmal...
Ganz kurz, was ist Biomasse?
Biomasse, die für die Energieerzeugung eigentlich eingesetzt wird, ist das, was man ganz allgemein gesagt oder grob gesagt beim Baum nicht für die Möbelherstellung nutzt oder für den Hausbau. Also der Stamm beispielsweise, das sehr wertvolle Holz, das wird in der Bauwirtschaft und in der Möbelindustrie eingesetzt. Und das, was für die energetische Nutzung übrig bleibt, ist eigentlich die Krone, so das, ich nenne es mal das Restholz. Und das wird ganz, ganz klein gemahlen zu Stäuben und diese Stäube werden dann in den Brennprozess eingegeben und erzeugen dann eben diese Temperaturen von 900 bis über 1000 Grad.
Ich habe letztens auch einen Beitrag von dir gesehen, ich glaube es war im Tagesspiegel Background, da hast du von einer doppelpositiven Klimabilanz der Kalkindustrie oder der Kalkproduktion gesprochen. Was versteht man genau darunter?
Genau, da habe ich das Zielbild, wo wollen wir eigentlich hin, versucht zu beschreiben. Und das ist tatsächlich doppelt positiv. Warum doppelt positiv? Das erste Positive, Klimapositive, ist, ich entnehme mehr CO2 aus der Atmosphäre, als ich ausstoße, dadurch, dass ich Biomasse in meinem Prozess einsetze, also für die Temperatur, für die Wärmeerzeugung, um den Kalk zu brennen. Dadurch habe ich der Atmosphäre ja schon CO2 entnommen und das speichere ich dann. Genauso speichere ich das CO2, was aus dem Stein selber kommt und lasse es nicht entweichen. Das heißt, ich habe den positiven Beitrag der Biomasse. Und der zweite Punkt, also das zweite Klimapositive ist, dass der Brandkalk als Produkt, der in vielen Branchen eingesetzt wird, die Eigenschaft hat, dass er ganz natürlich wieder CO2 aus der Luft aufnimmt. Und zwar für gewöhnlich im ersten Jahr rund ein Drittel. Und das ist sozusagen der zweite positive Beitrag. Ich emittiere nichts, aber ich entnehme der Atmosphäre CO2 und binde sie dauerhaft fest in dem Produkt des Kalks.
Ja, praktisch.
Das ist richtig cool.
Und was muss ich jetzt ändern, dass das auch wirklich passiert?
Naja, zum ersten Mal bräuchte man die Unterstützung und das klare Bekenntnis der Politik, dass Carbon Management, also der Umgang mit CO2 im Sinne von wir fangen es auf, wir transportieren es und wir speichern es, gegeben ist. Denn wenn die Politik sich nicht dafür einsetzt, auch mit ihren Regelungen, die heute noch dagegen stehen an vielen Stellen, dann werden wir das nicht machen können. Und dann werden wir auch die CO2-Emissionen, nochmal, 2/3 unserer Emissionen, die aus dem Stein kommen, nicht vermeiden können. Die energetischen Emissionen können wir vermeiden. Das wird schrittweise über andere Brennstoffe gehen. Aber die 2/3 gehen nur, wenn man das CO2 dann auch auffängt und speichert.
Glaubst du, das wird in Deutschland eine Option, CO2 zu speichern? Also das ist ja schon relativ kontrovers diskutiert und die Leute machen sich auch Sorgen, dass das nicht sicher sei.
Ja und nein. Ja, Emissionen, die in Deutschland entstehen, werden gespeichert werden müssen. Nein, ich gehe nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit in Deutschland gespeichert wird. Sprich, wir werden keine Lagerstätten oder Speicherorte innerhalb der deutschen Grenze haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Daher ist es eben so wichtig, dass wir wieder europäisch denken und dass wir mit unseren europäischen Partnern zusammendenken. Und dann werden wir schauen und hoffen und auch daran arbeiten vor allem, dass Abscheiden, Transportieren und sicher Speichern und sicher Lagern in Zukunft möglich wird.
Es ist ja Kalk ein Element in unserer ganzen Volkswirtschaft und Industrie. Wie muss sich deiner Meinung nach das Energiesystem der Zukunft ändern und wo glaubst du, stehen wir in 10 Jahren?
Puh, da hast du ja nochmal 2 Mörderfragen rausgeholt. Wo stehen wir in 10 Jahren? Ehrliche Antwort? Also die Frage kann ich nicht beantworten. Wie soll es in 10 Jahren aussehen? Das könnte ich vielleicht in wenigen Worten sagen, also in wirklich wenigen. Also einmal sollte diese Welt friedlicher sein, sie sollte ein Stück weit gerechter sein und sie sollte auch CO2-ärmer sein oder weniger CO2-intensiv. Das ist eben das Ziel, worauf wir, glaube ich, hinarbeiten und wo auch die Koalition ihren Beitrag leisten kann, nämlich mit 3 Parteien, die sehr unterschiedlich sind, aber doch irgendwo zusammengehören, nämlich der Gerechtigkeitsaspekt, der Wirtschafts- und Prosperitäts- und Technologieaspekt und dann aber auch wieder der Nachhaltigkeitsaspekt. Den kann diese Koalition, glaube ich, sehr gut verbinden. Und das ist auch etwas, was ich mir jetzt über eine Legislaturperiode hinaus sehr wünschen würde. Was darüber hinaus passiert, das kann ich nicht sagen. Aber wie sieht so ein Energiesystem aus oder wie müsste ein Energiesystem aussehen? Ich glaube, auf der einen Seite gar nicht mal so viel anders und auf der anderen Seite dann doch sehr, sehr anders. Warum das Erste? Also warum gar nicht ganz so anders? Wenn wir uns schauen, dass wir aktuell den großen Teil unserer Energie eigentlich importieren, dann wird das, glaube ich, auch in Zukunft so sein. Ob das jetzt erneuerbar oder fossil ist, wir werden nicht mehr Kohle und Gas importieren in ferner Zukunft oder in mittlerer, naher Zukunft, sondern dann wird es vielleicht grüner Wasserstoff sein, den wir importieren oder nachhaltige Biomasse, die wir importieren. Das ist das eine. Also ich glaube, das wird irgendwo bleiben. Was sich ändern wird, ist eben die Produktion von Energie oder die Energieträger, die wir haben. Und das wird mehr und mehr erneuerbar sein. Das wird in Teilen wahrscheinlich auch mehr Strom sein. Bei uns geht das nicht, aber im Verkehr beispielsweise sehen wir das, dass immer mehr und mehr Elektromobile zugelassen werden. Viele Industrien schauen, wo sie elektrifizieren können, also mehr Strom statt anderer Energieträger einsetzen. Da wird es, glaube ich, einen Mehrbedarf an Strom geben und einen Minderbedarf an anderen Energieträgern. Wenn wir über Energiewende sprechen, ist es als erstes mal eine Stromwende, die passiert. Ausstieg aus der Kohleverstromung, aber gleichzeitig der Aufbau der Erneuerbaren mit einem gleichzeitigen Netzausbau. Infrastruktur ist immer was, was parallel laufen muss. Das darf nicht nachher erst passieren. Dann der zweite Punkt, Stärkung von Erdgas mittelfristig als CO2-ärmeren Energieträger als beispielsweise Kohle. Gleichzeitig aber eben auch ein Aufbau von einem Markt klimaneutraler Gase. Das muss auch wieder mit einhergehen. Und die Biomasse plus CO2-Speicherung. Also Biomasse in Industrieprozessen einzusetzen, sie aufzufangen und dann zu speichern, um hier sogenannte negative Emissionen zu schaffen. Also ich entnehme der Atmosphäre mehr über einen Prozess an CO2, als ich hinzufüge und habe damit sozusagen in der Bilanz was Negatives. Und das Dritte ist dann die Speicherfrage. Wenn ich nämlich eine gewisse Prozentzahl an erneuerbarem Strom beispielsweise überschreite, ich kann dir jetzt keine Zahlen nennen, aber irgendwann wird der Punkt kommen, dass man immer mehr und mehr Energiespeicher braucht, um Strom, der an einem bestimmten Punkt übermäßig erzeugt wird, zu speichern, um ihn dann zu nutzen, wenn eben Strom gebraucht wird. Und dann irgendwann wird sicherlich auch der fossile Erdgasausstieg kommen. Aber das ist, glaube ich, noch, da haben wir noch ein paar Jährchen, bis wir da sind.
Okay, das war wirklich eine ausführliche Antwort. Mal schauen, wo wir in 10 Jahren stehen. Da können wir ja nochmal Bilanz halten.
Ob das in 10 Jahren passiert, das weiß ich nicht. Ich glaube, da brauchen wir auch 20 oder 25 Jahre bestimmt für diese ganzen 3 Schritte. Aber wenn wir in 10 Jahren, also Ende des Jahrzehnts, dastehen, dass wir einen Markt für klimaneutrale Gase angestoßen haben, CO2-Speicherung irgendwie fördern, Biomasse weiter nach vorne stellen und Netzausbau, ich sag mal, deutlichst beschleunigen, dann haben wir sehr, sehr viel geschafft.
Wir können ja noch Visionen haben, wir sind ja noch jung. Was würdest du denn anderen jungen Leuten raten, die sich in Energiewende so engagieren wollen?
Einfach machen. Einfach machen. Es ist ganz einfach. Also es gibt so viele Ansatzpunkte bei dem Thema Energiewende. Das ist Stromwende, das ist Wärmewende, das ist Verkehrswende. Also man kann überall eine Wende dran setzen an ganz viele Bereiche. Und das gehört alles im Endeffekt zu dem Thema Energiewende. Weil in unserem Alltag benutzen wir überall Energie. Und es ist uns gar nicht so wirklich bewusst, weil es einfach funktioniert. Weil unsere Gesellschaft einfach so gut aufgestellt ist, dass sie einfach funktioniert. Man sollte Spaß mitbringen, Enthusiasmus, und dann findet jeder und jede seine Nische oder sein Feld, ob das jetzt bei einem Unternehmen ist, ob das bei einer Organisation ist wie einem Verband, einer Interessensvertretung, ob das bei einem Think Tank ist oder ob das auch bei einer staatlichen Organisation ist wie einem Ministerium oder einer Behörde. Da gibt es genug Wege und Möglichkeiten, sich da zu engagieren. Man sollte seinen Platz suchen und finden und, das wäre mir ganz wichtig, weder eine rosa-rote Brille aufsetzen, noch eine pechschwarze Brille aufsetzen, denn es bringt nichts, wenn man immer sagt, das ist alles bla bla bla, was die Politik und was die Wirtschaft und sonst wer macht. Das bringt uns nicht weiter. Es bringt aber auch nichts weiter, wenn man Klimawandel leugnet und sagt, das geht alles gar nicht. Und so blöd es klingt, aber irgendwo in der Mitte liegt das. Und wenn man beide Extreme mal so ein bisschen zur Seite schiebt und sagt, wo sind denn eigentlich die Lösungen, wo sind denn die Ideen, dann kommt man weiter und dann kann man auch mit ganz vielen interessierten und engagierten Menschen arbeiten und ganz viel daraus ziehen. Und ich glaube, da hat jeder irgendwo seinen Platz. Und ich sag's nochmal, einfach machen.
Sehr gut, einfach machen. Damit legen wir los und schließen auch diese Folge ab. Vielen Dank, Philipp, für die Einblicke in die Kalkindustrie.
Sehr gerne, es hat mich gefreut, Lili.